Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika, Mikrofon, hallo. In Krisen heißt es ja immer so schön, stecken auch Chancen. Das hoffen deshalb viele gerade kräftig für den digitalen Schulunterricht in Deutschland. Dennoch ist da bei weitem nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn sich viele anstrengen, das Beste aus der Lage zu machen. Das gilt auch für Baden-Württemberg, dessen Kultusministerin heute mal selbst digital im Unterricht war. Wie es gelaufen ist, berichten wir und fragen auch, warum es so schwierig ist, Ärztenachwuchs für Gesundheitsämter zu finden. Als erstes aber schauen wir gleich mal nach Großbritannien. Dort sind in verschiedenen Unistädten Corona-Quarantänen für Studierende verhängt worden, was zu Protesten führt. Steigende Corona-Zahlenverhältnisse wie im Frühjahr, das sind besorgniserregende Meldungen, die nicht nur Deutschland beschäftigen.
Campus und Karriere. International.
Auch in Großbritannien nehmen die Zahlen der Neuinfektionen rasant zu, vor allem in einigen Unistädten wie Glasgow oder Edinburgh. Deshalb stecken dort nun viele Studierende zu Semesterbeginn gleich in Corona-Quarantäne. Dagegen regt sich Protest, auch weil man sich nicht ausreichend informiert gefühlt hat über diese Maßnahmen. Burkhard Birke mit Einzelheiten.
It does feel kind of like a prison.
Yeah, because we're not allowed to leave here, the gates.
And it's like all the fences just make it
like a zoo. Yeah.
Sie dürfen den Campus nicht verlassen. Eingesperrt wie im Gefängnis fühlen sie sich. Oder wie hinter den Gittern eines Zoos, erzählen diese beiden Studentinnen einem Reporter des Daily Telegraph. Es sind zwei von insgesamt 1700 Studierenden in Wohnheimen der Manchester Metropolitan University, die sich in Quarantäne begeben mussten. Viele wurden von der Entscheidung überrumpelt. David Regan, Direktor für öffentliche Gesundheit in Manchester, sah sich gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Die steigenden Infektionszahlen haben uns alarmiert. Aus einem ganz kleinen Infektionsherd sind mehr als 120 Fälle geworden. Da mussten wir reagieren, um die Ausbreitung unter den Studenten zu begrenzen und ein Übergreifen auf Risikogruppen in Manchester zu verhindern. Auch in Glasgow und in Edinburgh gab es zahlreiche Ansteckungen unter Studenten. Die dort zuständigen schottischen Behörden sahen sich ebenfalls gezwungen, vielen Studenten Quarantäne zu verordnen. Rund 3000 Studierende in Großbritannien befinden sich zurzeit in Wohnheim-Quarantäne.
I live like 4.5 hours away. If they knew this was going to happen, what was the point of making us all come here if we're going to do online lessons?
Ich lebe 4 Stunden entfernt. Weshalb haben Sie mich überhaupt hierher kommen lassen, wenn wir jetzt Online-Vorlesungen haben? Nadia Hamidi stellt die entscheidende Frage. War und ist es richtig, den Unterricht an den meisten Universitäten mit physischer Präsenz zu beginnen?
In respect of universities, young people have paid a huge price during this crisis. And I think it's only fair to try and get them back.
Junge Menschen hätten einen hohen Preis in der Krise gezahlt, da sei es nur fair, sie zurück an die Universitäten zu bringen, zumal es klare Richtlinien gäbe, verteidigte Kulturminister Oliver Dowden in einem BBC-Interview die Politik der Regierung.
Perhaps the universities should consider discount to the student where their learning is interrupted and they're not having significant face-to-face learning with lecturers or tutors.
Wenn es nur Online-Unterricht gäbe, dann sollten die Universitäten den Studenten wenigstens einen Teil der Studiengebühren erstatten, forderte indes Robert Helfen, konservativer Abgeordneter vom Bildungsausschuss. Immerhin zahlen die Studenten im Schnitt 9.000 Pfund pro Jahr. Darauf angesprochen, wich Bildungsminister Oliver Dowden aus. Natürlich wäre ohne die Krise alles anders. Wir wollen die Ausbreitung des Virus begrenzen, aber gleichzeitig den Studenten überhaupt die Rückkehr an die Uni ermöglichen. Es ist wichtig für Studenten, nicht ein Jahr ihres Lebens zu verlieren, weil sie nicht zur Uni gehen. Zum Teil haben die Universitäten den Studenten immerhin die Miete für einen Monat erlassen. Auch bei der am Wochenende noch schwierigen Versorgung mit Lebensmitteln und Möglichkeiten, Wäsche zu waschen, bemühen sich die Universitäten, Abhilfe zu schaffen. In Manchester werden die Bewohner eines Heims wenigstens als ein Haushalt betrachtet und dürfen sich gegenseitig besuchen. Und die schottische Regierung will Studenten in Ausnahmefällen nicht unbedingt bestrafen, wenn sie für die Quarantäne zu ihren Familien nach Hause zurückkehren.
Dass Gesundheitsämtern in diesen Zeiten eine wichtige Rolle zukommt, muss man wohl nicht extra erwähnen, oder doch? Schließlich leisten sie wichtige Arbeit, auch fernab von Corona-Tests und Gesundheitskontakten. Aber sie sind vielfach unterbesetzt, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ändern will. Anfang des Monats hat er angekündigt, bis Ende 2022 mindestens 5.000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst zu schaffen. Nur wie zum Beispiel neue Ärztinnen und Ärzte finden, wenn es schon vor Corona schwer war, offene Stellen zu besetzen. So wie hier in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz zum Beispiel.
Hallo, guten Morgen. Weiß mein Name vom Gesundheitsamt in Bad Kreuznach. Wie geht es Ihnen denn? Sie waren zur Corona-Testung. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das Ergebnis positiv ist. Sie müssen sich gar keine
Telefonate wie diese führt Jana-Marie Weiß aktuell regelmäßig. Hier im Gesundheitsamt Bad Kreuznach fällt durch Corona im Moment jede Menge Mehrarbeit an. Auch ihre Kollegin Dr. Anja Brillmeier ist am Anschlag. Eigentlich arbeitet sie nur 25 Stunden die Woche. Doch jetzt ist es
extrem. Wir hatten gerade zu Beginn der Corona-Zeit Arbeitszeiten von 14 Stunden. Mein Mann hat sich gerade letzte Woche totgelacht, dass ich als Teilzeitkraft gesagt habe, als ich um 19.45 Uhr nach Hause kam, du, ich bin heute mal früher da.
Dabei war sie vor 12 Jahren wegen der geregelten und festen Arbeitszeiten zum Gesundheitsamt gekommen. Davor hatte die 50-Jährige im Krankenhaus gearbeitet, in der Gynäkologie, im Kreißsaal und im OP gestanden. Ihre Entscheidung für das Amt war?
Ganz pragmatisch, und ich kann das nicht behaupten, dass ich da schon immer hin wollte. Ich hatte kleine Kinder und irgendwann, als mein Sohn in der Grundschule war, die Tochter im Kindergarten, habe dann ganz pragmatisch, da mein Mann auch Arzt ist, eine Stelle gesucht ohne Nachtdienste und Wochenend- und Feiertagsdienste.
Das war damals eine ziemlich große Umstellung für Sie, von einer freien, unabhängigen Ärztin, die Menschen heilt, hin zu einer Mitarbeiterin, die sich in einer Behörde unterordnen muss.
Den meisten Satz, den ich am Anfang gehört habe, Sie müssen den Dienstweg einhalten. Und im Krankenhaus war ich gleichzeitig zuständig für Station, Kreißsaal und OP und musste das wuppen. Und hier sind eben andere Strukturen. Da muss man durch.
So wie Anja Brillmeier sind inzwischen die meisten Ärzte in den Gesundheitsämtern weiblich. Die Arbeitszeiten der Gesundheitsämter sind in der Regel familienfreundlich, die Bezahlung aber unterdurchschnittlich. Das war nicht immer so, erinnert sich Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Bad Kreuznach und Landesvorsitzender des Verbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst in Rheinland-Pfalz.
Als ich angefangen habe im öffentlichen Gesundheitsdienst, war mein Gehalt im Gesundheitsamt exakt dasselbe wie im Krankenhaus ohne Nachtdienste. Und das war für mich völlig okay. Wenn heute eine Kollegin zu uns kommt und die erstmal ein Tausender in Euro weniger kriegt als woanders, dann reibt die sich nach dem ersten Gehaltszettel die Augen. Und das hätte ich auch gemacht.
Die Folge: immer mehr Arztstellen in den Gesundheitsämtern bleiben unbesetzt. In Bad Kreuznach sind es derzeit 4 von 8.
Die kinderärztliche Planstelle seit Februar 2018, die Planstelle für den Psychiater jetzt seit Mai und die beiden Ausbildungsstellen seit mehr als 10 Jahren.
Erfordert deshalb eine bessere Bezahlung für die Ärzte in den Gesundheitsämtern, auch außerhalb des Tarifs, wie es schon in anderen Bundesländern möglich ist. Zumal die Ärzte in den Ämtern ganz viele unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen müssen. Von der Untersuchung von Kindern vor der Einschulung über Gesundheitsgutachten, zum Beispiel für Jobcenter oder Rentenversicherungsträger. Aber auch angehende Beamte muss das Gesundheitsamt untersuchen. Es kann aber auch psychisch kranke Menschen in eine Klinik einweisen. Oder, wie jetzt bei Corona, Menschen von Amts wegen in Quarantäne schicken.
Ich bin seit 2002 hier und habe eigentlich keinen Tag erlebt, der genauso war wie der andere. Das kann man ohne jeden Zweifel so sagen. Der ist extrem abwechslungsreich.
Ernst-Dieter Lichtenberg ist gespannt, ob die zugesagten 4 Milliarden Euro wirklich bei den Gesundheitsämtern vor Ort ankommen. Ebenso, ob die geplanten 5.000 neuen Stellen wirklich eingerichtet werden. Doch dafür müssten noch Ärzte und anderes Personal gefunden werden. In Deutschland herrscht schon lange ein Ärztemangel. Viele Medizinabsolventen werden sich deshalb wohl auf scheinbar attraktivere Stellen in Krankenhäusern und Arztpraxen bewerben. Anja Brillmeier ist skeptisch, ob die Maßnahmen wirklich greifen. Sie weiß auch nicht, ob das Interesse an den Gesundheitsämtern noch so groß ist, wenn Corona vergessen ist.
Das sehe ich etwas pessimistischer. Ich hoffe es, es wäre schön. Denn jeder schreit nach uns, wenn es brennt. Wenn alles läuft, sind wir eh vergessen.
Musik. Digitale Bildung, gibt es die in Deutschland wirklich schon jetzt für alle? Über diese und andere Fragen hatten die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann und Verena Paustner, die Gründerin des Vereins Digitale Bildung für alle, vor einiger Zeit abends im Fernsehen bei Hart aber fair heftig gestritten. Was da weiterbringen kann, ist manchmal ein gemeinschaftlicher Ortstermin. Und genau den gab es heute in der Nähe von Stuttgart an der Gemeinschaftsschule Leutenbach. Thomas Wagner war für uns dabei.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, Morgen.
Ja, vielen Dank.
Ein großer Tag für die Gemeinschaftsschule Leutenbach, gut 20 Fahrminuten von Stuttgart entfernt. Hoher Besuch, hat sich angesagt.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass wir vorbeischauen können. Frau Pauster und ich, mein Name ist Susanne Eisenmann, wir wollen mal gucken, wie ihr so lernt. Wir wollen vor allem mal gucken, ob das mit dem Laptop funktioniert.
In diesem Fall funktioniert das Lernen mit dem Laptop. Unterrichtsbeginn in der Klassenstufe 4. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann und die Vorsitzende des Vereins Digitale Bildung für alle, Verena Pauster, schauen zu, wie sich die Viertklässler in Vierergruppen jeweils über ein iPad beugen.
Damit wollen wir jetzt aus einem Gedicht einen Film erstellen. Da öffnet man eine App, die heißt iMovie. Und dort kann man eben Filme erstellen und noch Soundtracks.
Und davor haben wir Bilder gemacht.
Ilona und Naomi haben eine ehrgeizige Aufgabe. Erst haben sie ein Gedicht gelesen, mit der Lehrerin über die Inhalte gesprochen, dann haben sie das Gedicht in kurzen Szenen nachgespielt und das Ganze als Video aufgenommen, das sie nun bearbeiten.
Das ist praktisch eine Online-Schnitzeljagd. Das erstellen wir hier so mit so verschiedenen Fragen hier. Und wenn es dann fertig ist, dann bekommen die Fünftklässler so ein Tablet in die Hand und gehen mit uns durch Leutenbach.
Szenenwechsel. In der 9. Klasse hat jeder Schüler einen Laptop vor sich, muss eine digitale Schnitzeljagd programmieren. Hier das Gedicht, das zwar im iPad verarbeitet wird, das die Schüler aber trotzdem noch auswendig lernen. Dort die Schnitzeljagd, die 9-Klässler programmieren, anschließend aber mit den 5-Klässlern hinausgehen in die Gemeinde. Wichtig ist, digitale und analoge Lerninhalte sind miteinander verzahnt.
Die Schule muss die Lebenswirklichkeit außen widerspiegeln. Und wir wollen aber nicht, dass die Kinder mit den Tablets konsumieren, sondern wir wollen, dass die sinnvoll daran arbeiten, dass der Lernzuwachs einfach gegeben ist.
Sagt Lehrerin Tanja Fuhrmann.
Wir haben ein ganz arg tolles Kollegium, das da sehr interessiert ist, das große Neugierde hat in dem Decken und im Ausprobieren. Wir haben auch keine Angst, was Neues auszuprobieren und dann vielleicht auch mal auf die Schnauze zu fallen.
Und daher gilt die Gemeinschaftsschule Leutenbach so ein bisschen als digitale Vorzeigeschule. Aber es ist nicht alles Gold, was digital glänzt.
Ja, wir haben ein WLAN, das ist ganz arg wichtig. Wir brauchen aber auch auf jeden Fall ein sehr stabiles WLAN. Da hapert es manchmal noch dran.
Das aber ist noch das kleinste Problem.
Wenn Eltern zum Beispiel keinen Drucker haben oder kein Geld haben für eine Druckerpatrone kaufen, was ist, wenn Eltern zu Hause kein festes WLAN haben oder nicht ausreichend WLAN-Kapazität? Diese Möglichkeiten sind ja noch nicht damit abgedeckt.
Silvia Frech ist Schulleiterin in Leutenbach. Spätestens vor den Toren der Schule fällt der digitale Glanz ab, werden die Pädagogen von der rauen Bildungswirklichkeit eingeholt, die mitbestimmt ist von sozialen Unterschieden. Verena Pauster, Vorsitzende des Vereins Digitale Bildung für alle, hört genau zu. Sie kennt das Problem.
Also ich glaube, die digitale Infrastruktur ist einfach die Grundvoraussetzung, dass alle teilhaben können, weil nicht jede Familie kann sich ein Gerät leisten. Das haben wir im Corona-Lockdown gesehen, dass viele Schüler abgeschnitten waren vom Unterricht, weil sie zu Hause keinen Computer hatten.
Und Stichwort Corona-Lockdown, der hat die Digitalisierung der Schulen zwar deutlich vorangetrieben, aber wie lange hält dieser Schub an?
Also ich teile die Einschätzung, dass sich alle mal damit beschäftigt haben und jetzt wissen, dass wir es brauchen. Aber dass jetzt automatisch alles gut wird, teile ich nicht, sondern das ist viel Arbeit, die wir da vor uns haben. Und da dürfen wir jetzt auch nicht irgendwie in ein paar Monaten wieder den Fuß vom Gas nehmen, weil wir denken, wir hätten die Corona-Krise geschafft.
Da mag auch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann nicht widersprechen.
Dass wir in Baden-Württemberg schon erkannt haben, wie notwendig, das ist und zwar dauerhaft, ja. Dass wir da auch noch schneller und noch intensiver dran sein müssen, wie alle anderen Bundesländer auch, das ist sicher richtig.
Allerdings, viele Schüler haben immer noch keine eigenen Laptops, Dienstnotebooks für Lehrer, Fehlanzeige, auch dies sind Defizite, die sich beim Unterrichtsbesuch zeigen. Susanne Eisenmann.
Also zunächst mal sieht man hier ja auch schön, dass viele in Gruppen zusammenarbeiten. Also die Frage, ob jeder ein eigenes Laptop braucht, auch zu Hause, ist übrigens pädagogisch zu hinterfragen. Das sehen wir ja gerade hier, wo in Gruppen und ansonsten gearbeitet wird.
Und dann gibt es noch dieses Problem, der Datenschutz. In der Gemeinschaftsschule Leutenbach kommunizieren Lehrer, Eltern und Schüler über Teams zusammen, eine Microsoft-Anwendung. Datenschützer melden Bedenken an und das macht wiederum Verena Pauster vom Verein Digitale Bildung für alle wütend.
Genau, weil wir immer dabei sind zu verbieten, was man nicht darf, statt mal zu sagen, was denn dann geht. Da werde ich leidenschaftlich, weil nur durch Verbote werden wir Schule nicht voranbringen.
Gestern, da war in Berlin Tag der freien Schulen und für uns in Campus und Karriere eine gute Gelegenheit, mal etwas intensiver auf eine Beziehung zu schauen, die schon einige Zeit angespannt ist. Denn zwischen freien Schulen, also nicht staatlichen Schulen, und Senat knirscht es. Der Grund, die freien Schulen in der Hauptstadt fordern mehr Anerkennung für ihre Arbeit und auch mehr Geld. Berlin will mit Rot-Rot-Grün das entsprechende Schulgesetz novellieren. Zum Nachteil der Privatschulen beklagen diese allerdings. Claudia van Laak mit der ganzen Geschichte.
Welches Thema einer Regierungspartei am Herzen liegt, zeigt sich daran, welcher Repräsentant, welche Repräsentantin bestimmte Termine wahrnimmt. Die SPD ist seit fast 25 Jahren für die Bildungspolitik im Land Berlin zuständig, schickte gestern nicht die Bildungssenatorin und auch keine Staatssekretärin zum Tag der freien Schulen. Nein, nur den SPD-Bezirksbürgermeister von Spandau. Dabei geht es um nicht mehr und nicht weniger als um ein neues System zur Finanzierung der Privatschulen in der Hauptstadt. Diese entlasten das staatliche System, indem sie 10% der Berliner Schülerinnen und Schüler aufnehmen und im Gegenzug 93% ihrer Personalkosten vom Land ersetzt bekommen. Trotzdem fühlen sie sich in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. Zum Beispiel erhalten Schulen in freier Trägerschaft für die personell aufwendige Betreuung von Inklusionskindern kein Geld, kritisiert Frank Oli, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung.
Deswegen sind wir auch in der Situation, dass wir Kinder ablehnen müssen. Und zwar nicht, weil wir ein exklusiver Verein oder eine private Angelegenheit wären, sondern es tut uns in der Seele weh, diese Kinder nicht aufnehmen zu können. Und die Eltern sind auch wirklich sehr frustriert und auch können es nicht fassen, wenn sie sagen, das ist eigentlich die Schule, die genau richtig für mein Kind ist, aber sie kann diese Schule nicht besuchen, weil die personellen Ressourcen nicht geschaffen werden können.
Besonders neu gegründete Privatschulen haben massive Finanzierungsprobleme, müssen sie doch bis zu 5 Jahre ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Das ist bundesweit die längste Wartefrist. Bereits 2008 hat das Abgeordnetenhaus der Berliner Bildungsverwaltung den Auftrag erteilt, die Finanzierung der freien Schulen auf eine neue Grundlage zu stellen. Bis heute ist nichts geschehen. Dass 12 Jahre lang nichts passiert ist, erklärt die oppositionelle FDP so. Das Land zahle zwar 93% der Personalkosten der freien Schulen, aber keinerlei Sachkosten. Deshalb habe die Bildungsverwaltung keine Eile, ist der liberale Bildungsexperte Paul Fresdorf überzeugt.
So schaue ich mir mal die ganze Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft an. Dann sehe ich, dass ungefähr 60% der Kosten gedeckt sind durch die staatliche Finanzierung. Also 10% der Schülerinnen und Schüler dieser Stadt werden nur zu 60% von dieser Stadt finanziert. Das ist ein super Sparmodell für das Land Berlin.
Jetzt allerdings haben die Bildungspolitikerinnen von SPD, Linken und Grünen erste Eckpunkte für ein neues Finanzierungsmodell erarbeitet. Ein Punkt: Freie Schulen, die vermehrt sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler aufnehmen, sollen mehr Geld erhalten. Zum Beispiel könnte das Land pro Schüler einen bestimmten Betrag zuschießen, etwa monatlich 100 Euro. Die bildungspolitische Sprecherin der Linken im Abgeordnetenhaus, Regina Kittler.
Da sehe ich eine Möglichkeit, würde mich jetzt nicht auf 100 Euro festlegen lassen, aber auf eine Unterstützung für freie Schulen, um Schülerinnen und Schülern, wo die Eltern Sozialhilfe empfangen und demzufolge auch kein Schulgeld zahlen können, dass da der Staat, also in dem Fall das Land Berlin, entsprechende Zuschläge zahlt. Die Möglichkeit sehe ich.
Denn dies könnte dazu führen, dass die Schülerschaft der freien Schulen künftig stärker die Berliner Stadtgesellschaft widerspiegelt, was ganz im Sinne von Rot-Rot-Grün wäre. Auch in einem weiteren Punkt kommt die Landesregierung den freien Schulen möglicherweise entgegen. Wenn sie Inklusionskinder aufnehmen, sollen sie mehr Geld erhalten.
Die inklusive Schule liegt mir besonders am Herzen. Und dann müssen wir auch entsprechend die Bedingungen dafür schaffen, dass die funktionieren kann. Das würde ich sofort unterstützen, Ihre Forderung.
In einem anderen Punkt will Rot-Rot-Grün die Privatschulen stärker kontrollieren als bislang. Sie sollen verpflichtet werden, sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen. Eine unzulässige Gängelung sei dies, sagt Andreas Wegener, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen.
Wenn wir Schulen in freier Trägerschaft sind, dann sind wir frei, das zu organisieren. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute leben können von dem Geld, was sie haben. Aber wenn wir alles übernehmen würden, was der Staat macht, dann bräuchte es keine Schulen in freier Trägerschaft zu geben.
Rot-Rot-Grün plant, noch in dieser Legislaturperiode die Finanzierung der freien Schulen auf eine neue Grundlage zu stellen. Im September nächsten Jahres wird in Berlin gewählt. Große Hoffnungen machen können sich die Schulen allerdings nicht. Die Haushaltslage ist wegen der Corona-Pandemie prekär. Das Land hat neue Schulden in Höhe von 6 Milliarden Euro aufgenommen.
Wir müssen jetzt im Prinzip Existenzen retten. Das ist jetzt die erste Aufgabe, die wir haben.
Formuliert Regina Kittler von der Linken. Möglicherweise wird das Geld für die freien Schulen also künftig anders verteilt. Steigende Zuschüsse dürfte es wohl nicht geben.
Und das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike in Call. So geht's gleich weiter nach den Nachrichten mit Themen aus Kunst und Pop. Der Podcast I Need a Hero, ich brauche einen Helden, ist dann unter anderem Thema, denn der Podcast ist für den Einheitspreis nominiert.